Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität heute am Nachmittag. Mein Name ist Diakon Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Literarische Spurenlese erlösten Lebens, das ist heute unser Thema. Und hierzu hören wir einen Vortrag von Herrn Pater Professor Dr. Michael Schneider. Er ist Jesuitenpater und Spiritual am Priesterseminar Eichstätt. Er ist uns auch von dort aus zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Begrüßung, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wenn ich den Titel dieser Sendung so formuliert habe, literarische Spuren lese, erlösten Lebens, dann soll der Anspruch nicht zu hoch sein, sondern ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, sich wieder neu mit der Literatur, gerade auch mit der modernen Literatur zu beschäftigen. Und zwar nicht als Freizeitbeschäftigung, sondern auch als wesentliche Ergänzung und Hilfe auf dem Weg des Glaubens, aber auch des geistlichen Lebens. Der Dialog zwischen der Theologie und Literatur und zwischen dem Glaubenden und dem Literaten, dem wir in einer früheren Sendung schon einmal nachgegangen sind, ist schon auf dem Areopag eröffnet. Und zwar in der Apostelgeschichte 17 heißt es, die Menschen sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten, denn keinem von uns ist er fern. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind von seiner Art. Der einzige Dichter, den das Neue Testament an dieser Stelle erwähnt, ist Aretos aus Zilizien aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Roloff schreibt hierzu, die Worte der Dichter gewinnen hier geradezu die Funktion eines Schriftbeweises. Aus ihrer Konvergenz mit dem Wort der Schrift folgert Lukas, dessen Fest wir begehen, dass sie nicht anders als dieses als normatives Zeugnis der Wahrheit über Gott, Welt und Menschen beansprucht werden können. Er kennt noch keinen formalisierten theologischen Offenbarungsbegriff und so kann er ganz unbefangen die Dichterworte als Zeugnisse für die Einheit und Unteilbarkeit der Wahrheit nehmen, in der sich Gott seinen Geschöpfen dem Menschen mitgeteilt hat. So Roloff. Eine Warnung für den Umgang mit der Literatur ist dennoch mitgegeben, wenn es im folgenden Vers heißt, da wir also von Gottes Art sind, dürfen wir nicht meinen, das Göttliche sei wie ein goldenes oder silbernes oder steinernes Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Mit diesen Hinweisen haben wir schon ein erstes, nämlich zum einen, auch in der Dichtung finden Sie Spuren der Wahrheit und sind als solche auch aufzugreifen. Und umgekehrt dürfen wir diese Worte nicht schon selbst für die Offenbarung halten, sondern als ein Hinweis, ja als Vertiefung. Alles in Kunst und Literatur ist nämlich an der Person und Lebensgestalt Christi zu messen und gegebenenfalls sogar zu korrigieren. Geschieht dies, kann die Literatur einen wichtigen Hinweis dafür geben, dass Gott keinem von uns fern ist. Diesen Dienst leisten die Literaten damit, dass sie oft sehr unmittelbar im Leben stehen und Erfahrungen ihres Lebens und ihrer Zeit ins Wort bringen und zuweilen selber aufschreiben. Reinhold Schneider beantwortet die Frage nach dem Auftrag des Schriftstellers recht eindeutig. Er sagt, der christliche Dichter ist ein unmöglicher Möglicher, ein scheiternd Gelingender und ein gelingend Scheidender. Jener, so wörtlich, Unerträgliche, der den Protest Jesu Christi in die Zeit zu werfen versucht, der Unruhestifter, der Ankläger, der Wurm im Gewissen, verhasst den Mächtigen, höchst unerwünscht den Oberhirten, willkommen den Feinden Christi, nicht um seiner, sondern um ihrer Sachen willen, nah zwischen allen Fronten, belastet mit dem Vorwurf richterlicher Überheblichkeit, während er sich doch jede Stunde richtet und wissentlich jede Stunde an der Kunst wie am Christentum versagt. So Reinhold Schneider. Er will damit sagen, der Schriftsteller muss etwas zu Wort bringen, was sozusagen jenseits des Wortes ist und das über sein Vermögen geht. Und doch sieht er sich in Auftrag genommen, genau dies in ein Wort zu fassen. Unmöglich ist die Existenz des Schriftstellers dadurch, dass er Unvereinbares nicht nur schreibt, sondern sogar im eigenen Leben durchmachen muss. Er experimentiert gleichsam am eigenen Leibe. Hierzu schreibt Reinhold Schneider 1934: Im Grunde habe ich kein Stadium meines Lebens wirklich überwunden. Gestalten, die mich einmal beschäftigten, kehren mit Sicherheit wieder. Wirklich fruchtbar sind nur die unheilbaren Konflikte. Die Synthese ruht im Gegensatz selbst darin, dass der Konflikt gelebt wird. Denn nur das Leben verbindet das Unvereinbare, indem es dieses umfasst und sich an ihm verzehrt. Reinhold Schneider will also mit diesen Worten sagen, es gibt im Leben selber Konflikte, die lassen sich nicht rein begrifflich lösen und nicht durch eine Theorie. Sie müssen durchgestanden, durchlebt werden. Gottfried Benn bejaht einen Schlüsselsatz Reinhold Schneiders, wenn er im Jahr 1955 bemerkt, es gehört zum Wesen der Kunst, Fragen offen zu lassen, im Zwielicht zu zögern, zu beharren. So gibt es also, wie Gottfried Benn sagt, Fragen, die ihre Antwort erst im Leben finden. Darüber möchte ich mit Ihnen ein wenig nachdenken und habe so den ersten Abschnitt umschrieben mit exemplarischer Existenz. Die einzigartige Bedeutung der Literatur erklärt sich daraus, dass ihr Werk und all das, was in ihm zum Ausdruck kommt, meist mit der eigenen Biografie verbunden ist, die sie in ihrem exemplarischen Charakter für ihre Leser ausdeutet. Das hat eine längere Geschichte. Sie beginnt schon mit Hegel. Hegel stirbt 1831 auf der Höhe seines wissenschaftlichen Ansehens. Doch schon 10 Jahre später schreibt Søren Kierkegaard, was mir eigentlich fehlt ist, dass ich mit mir selbst ins Reine darüber komme, was ich tun soll, nicht darüber, was ich erkennen soll, es sei denn, soweit ein Erkennen jedem Handeln vorausgehen muss. Und er stellt dann fest, es kommt darauf an, meine Bestimmung zu verstehen, zu sehen, was die Gottheit eigentlich von mir will, dass ich tun soll. Es gilt, eine Wahrheit zu finden, die Wahrheit für mich ist, die Idee zu finden, für die ich leben und sterben will. Und was nützt es mir dazu, wenn ich eine sogenannte objektive Wahrheit ausfindig machte? Wenn ich mich durch die Systeme der Philosophen hindurcharbeitete und, wenn man es verlangte, über sie Herschau halten könnte? Und schließlich fasst Søren Kierkegaard das Fazit zusammen. Was nützt es mir, da ich die Bedeutung des Christentums entwickeln und viele einzelne Erscheinungen erklären könnte, wenn es für mich selbst und für mein Leben keine tiefere Bedeutung hätte? Liebe Hörerinnen und Hörer, Søren Kierkegaard stellt also die Frage, Literatur ist also nicht etwas, wo man sozusagen la polar, sozusagen nur für die Kunst sich mit beschäftigt oder etwas für den Lehnstuhl. Wie Søren Kierkegaard sagt, auch gegenüber Hegel, Literatur, das ist kein Gedankenkonstrukt. Literatur, das hat unmittelbar mit dem Leben zu tun. Ja, Literatur verändert Leben, es vertieft Leben. Ja, es kann Leben sogar in Frage stellen. Kierkegaard gebraucht hier folgendes Bild. Es geht den meisten Systematikern im Verhältnis zu ihren Systemen, damit meint er Hegel, wie wenn ein Mann ein ungeheures Schloss baut und selber daneben in einer Scheune wohnt. Sie leben selber nicht in dem ungeheuren systematischen Gebäude. Aber in den Verhältnissen des Geistes ist und bleibt das ein entscheidender Einwand. Geistig verstanden müssen eines Mannes Gedanken das Gebäude sein, worin er wohnt. Sonst ist es verkehrt. Gegenüber Hegels gedanklichem Schloss wendet sich dann Kierkegaard dem konkret Einzelnen zu, mit seinem konkreten Leben. Seine Ängste, Nöte und Erfahrungen von Leid und Angst lassen sich eben in kein spekulatives oder kirchlich abgesichertes System bringen. Sie können sozusagen nicht aufgehoben werden. Statt Spekulation, Wissenschaft, System wählt Kierkegaard einen ganz anderen, ja einen gleichsam unwissenschaftlichen Weg. Nicht Philosophie und Theologie in ihrer abstrakten und systematischen Form, sondern das Christwerden des Einzelnen ist für ihn das eigentliche Problem menschlicher Existenz. Genau an diesem Schnittpunkt treffen sich Literat und Theologe, Literat und Glaubender. Denn beiden geht es letztlich um die Existenz, um das konkrete Leben, ja den Auftrag des Lebens, ja um das, wofür wir leben. Wie dem Glaubenden geht es auch dem Schriftsteller um die Existenz. Soweit er ein exemplarisches Leben führt, ist ihm daran gelegen, seine Erfahrungen, die erlebten Ereignisse und Situationen, wie er sie von sich selbst erkennt, für seine Zeitgenossen zu artikulieren und zu deuten. Der Literat lebt, um zu schreiben, und alles, was ihm zusteht, ist wichtig und bleibt aus Ängste mit seinem Werk verbunden. Friedrich Dürrenmatt vertritt darum die Ansicht, dass der Literat keine Biografie hat, die bloß ihm gehört. Vielmehr wird alles in das Werk aufgenommen, sodass nichts Eigenes mehr zurückbleibt. Dies findet sich bei Thomas Mann in seinem Dr. Faustus beispielhaft dargestellt. Adrian Leverkühn, die Hauptfigur, bricht das Studium der Theologie ab und wendet sich der Kunst zu, um in ihr den wahren Lebensinhalt zu finden. Was er nun für sich entdeckt, neu entdeckt, beschreibt Rainer Maria Rilke in seinem Requiem, nämlich in der Gestalt des jungen Dichters und Literaten Graf Wolf von Kalckreuth. Hier heißt es dann in den entscheidenden Passagen, ich trage sie kurz vor: O alter Fluch der Dichter, die sich beklagen, wo sie sagen sollten, die immer urteilen über ihr Gefühl, statt es zu bilden, die noch immer meinen, was traurig ist in ihnen und froh, das wüssten sie und dürften es im Gedicht bedauern oder rühmen. Wie die Kranken gebrauchen sie die Sprache voller Wehleid, um zu beschreiben, wo es ihnen wehtut, statt hart sich in die Worte zu verwandeln, wie sich der Steinmetz einer Kathedrale verbissen umsetzt in des Steines Gleichmut. Dies war die Rettung. Hättest du nur einmal gesehen, wie Schicksal in die Verse eingeht und nicht zurückkommt, wie es drinnen Bild wird und nichts als Bild, nichts anders als ein Ahnherr, der dir im Rahmen, wenn du manchmal aufsiehst, zu gleichen scheint und wieder nicht zu gleichen. Du hättest ausgeharrt. Was hier Rilke in seinem Requiem beschreibt, ist also die Gestalt eines jungen Dichters und Literaten, der eben nicht nur ein Gedicht schreibt, um nur Worte aneinander zu reihen oder um ein schönes Gebilde zu gestalten, sondern er nimmt das Wort und das Gedicht und bringt es in eine Gestalt. Ja, er bringt es sozusagen in festen Stein und spürt, dass es damit Gestalt, ja bleibende Gestalt geworden ist. Es ist keine unverbindliche Gestalt, sondern die letztlich verbindliche, indem er in dieser Gestalt all sein Leben zusammenfasst, auch wenn es harte Arbeit ist. Der Dichter gibt also dem, was ihn bewegt, durch sein Werk eine Gestalt. Doch damit sind die Fragen seines Lebens eben noch nicht beantwortet. Sie bleiben weiterhin offen und er wird fortan mit ihnen leben müssen. Die Suche nach einer Antwort nimmt ihm dann keine Religion ab. Er selber muss sich auf den Weg machen, um zu einer für ihn überzeugenden Antwort zu gelangen. Das, meine ich, ist eine exemplarische Existenz, in dem der Dichter um sich, um sein Leben und das Wort ringt, sucht er eine Gestalt, die seinem Leben Sinn gibt. Doch vielleicht auch die Frage, wie er dies macht und wie er zu dieser Gestalt kommt. So möchte ich einen zweiten Abschnitt unserer Überlegungen beginnen. Es bedeutete nun eine große Wende für die Theologie, als sie sich damals aus der Schultheologie und Neuscholastik befreite, besonders im letzten Jahrhundert. Nicht eine erfahrungsfremde Begrifflichkeit, sondern die konkrete Verkündigung und die Herausforderung durch die Zeichen der Zeit bestimmten fortan die Theologie in ihrem Denken und Fragen. Auch die Verkündigung und der Stil von Predigt und Katechese wandeln sich grundlegend. Was bisher vielleicht teils erstarrt und blutleer war, wird mit den neuen Fragestellungen der modernen Gesellschaft und ihrem säkularen Kontext konfrontiert und erfährt wesentliche Neuinterpretationen. Es ist also nicht eine sozusagen ewig gültige Philosophie und Theologie, die über den Zeiten steht, sondern eine Theologie, die sich gerade auseinandersetzt mit ihrer Zeit, sie in Frage stellt, aber auch selber in Frage gestellt wird. Die größte Herausforderung gab sich dann mit den zwei Weltkriegen und den durch sie hervorgerufenen Leidensgeschichten der Menschheit. Eine Leidensgeschichte, die alles übersteigt, was Menschen je fassen können. Die Gräuel und das Entsetzen waren so groß, als dass die Botschaft von der Auferstehung und einem gütigen, menschenfreundlichen Gott gleich als eine angemessene Antwort empfunden wurde. Selbst die Sprache des Theologen geriet nun ins Stocken und ließ sich wieder etwas von der Grundbotschaft des Christentums erahnen, nämlich von der ohnmächtigen Torheit des Kreuzes, von der Paulus in 1. Korinther 1,18 spricht. Dieser Prozess nun, den die Theologie nach dem Zweiten Weltkrieg durchmacht, ist nicht zu verstehen ohne die erneute Begegnung der Theologie mit der zeitgenössischen Lyrik und Literatur. Wer etwas von Reinhold Schneider oder Werner Bergengrün oder den anderen Literaten dieser Zeit weiß, der weiß auch, wie sehr gerade diese Literaten für die Theologen zu einem Ort der Begegnung wurden. Indem sich die Theologie durch die Begegnung mit der modernen Literatur der Herausforderung des zeitgenössischen Erlebens, Denkens und Erfahrens stellt, erhält sie eine neue Glaubwürdigkeit für viele Menschen, die in ihrem Leben auf der Suche waren. Die Begegnung mit der zeitgenössischen Literatur bedeutete aber für die gläubige Binnensprache eine große Provokation. Kirche und Verkündigung sind immer wieder von der Gefahr einer Sprachsklerose bedroht, nämlich Sprachsklerose, dass das Wort sozusagen zerrinnt, zerbröckelt in den eigenen Händen, ja im Mund der Verkündiger. Die Treue zur Botschaft Christi und ihrer Überlieferung kann es mit sich bringen, dass die Heilsworte im Laufe der Zeit ihre ursprüngliche Frische und Neuheit verlieren und einer durch Routine bedingten Veräußerlichung und Oberflächlichkeit anheimfallen. Darüber verlieren sie den unmittelbaren Bezug zur Wirklichkeit. Man sagt und predigt viel, aber es hat keinen Sitz mehr im Leben. Und welches Ausmaß die Inflation christlicher Worte annehmen kann, zeigt sich bei den modernen Literaten nicht zuletzt darin, dass sie sich des liturgischen und biblischen Sprachmaterials bedienen, es aber aufgrund seines mangelnden Wirklichkeitsbezuges nur noch parodieren, sodass die religiöse Sprache zu leeren, nichtssagenden Worthülsen degeneriert erscheint. Und vielleicht ist es auch nicht viel anders als zu unserer Zeit, wo viel geredet, gesprochen und auch verkündet wird, aber man spürt, der Inhalt dahinter ist sehr dünn geworden. Als erster unter den christlichen Dichtern nahm damals Kurt Marti einen neuen, nämlich experimentellen Sprechton an. Er suchte nach einer Verfremdung der biblischen Botschaft durch methodisch eingesetzte Gegentexte. So heißt es in einer Art Glaubensbekenntnis bei Kurt Marti: Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, aber Pierrot Le Suisse, der ein Waisenkind war, Lustknabe, dann bei einem Sektierer und später im Zuchthaus. Pierre sagt, ich denke mir einen, der keinen verachtet. Und an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn und seinen Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren aus Maria der Jungfrau. Aber Pierrot Le Suisse, dem Sumpf seiner Kindheit entronnen, pendeln zwischen den Polen, Palermo, Paris, erpresst von Erpressern, Erpresser geworden. Pierre sagt, ich denke mir einen, der keinen erpresst. Die Spracharbeit führt dann, wie im Gedichte am Rande von 1963, zur Umkehrung vertrauter Situationen und Vorstellungen. Vom verlorenen Sohn heißt es dann in Lukas 15, verlorener als der verlorene Sohn. Im Elend verlor sich der Sohn des verlorenen Sohnes im Wohlstand. Kurt Marti bedient sich dann der Gattung Leichenrede, die in der pastoralen Praxis nicht selten durch Sentimentalität und rasch zugesprochene und oberflächliche Tröstung um ihre Bedeutung gebracht wird. Und so ist es ja dann meist auch, dass in solchen Situationen wie schwerer Krankheit oder Todesfall kirchliche Sprache eigentlich ins Stottern kommen müsste oder könnte, aber eher zu häufig viel zu glatt daherkommt. Deshalb wandelt Kurt Marti in seiner Leichenrede die persönliche Lebensgeschichte des Verstorbenen um zu einer exemplarischen Biografie, die sich nicht vorschnell in religiöse Worthülsen bringen lässt. Die Lebensverhältnisse des Verstorbenen, sein Schicksal, nämlich ein Autounfall, und die Konstellationen, durch die das Leben des Verstorbenen festgelegt ist, werden nun nicht als Gottes Wille gedeutet. Es handelt sich vielmehr um ein Leben, in dem, wie es heißt, nur Arbeit und Pflicht ist. Die von den Literaten angesprochene kirchliche Sprachsklerose des christlichen Glaubens hat auch ihre substanziellen Auswirkungen. Denn nicht nur ein Wort zerrinnt, sondern es kann sogar der Inhalt zerrinnen. Ein markantes Beispiel hierfür findet sich in Peter Handkes Erzählung Wunschloses Glück von 1972. Er beschreibt in seiner Erzählung, die er nach dem Selbstmord seiner Mutter verfasst, jene Entfremdung, die diese Frau im katholischen Glauben, in dem sie ihr ganzes Leben zugebracht hat, erfährt. Sie, die treu zur Kirche ging und ihre Gebete verrichtete, ihr Leben endete letztlich im Selbstmord. Was war da geschehen? Letztlich, so Handke, wurde sie um ihre Identität und Authentizität gebracht, sodass sie als Mensch und Person verkümmert war. Sie blieb ein Leben lang ihrem Gott und der Kirche treu. Aber das alles brachte ihr alles andere als ein Leben in Fülle. Ihr Glaubensleben scheint weit entfernt zu sein von den Erfahrungen des Exodus, der Befreiung und der Erlösung. Das Wesentliche ihres Lebens bleibt in traditionellen Formen verschüttet oder erstarrt. Deshalb sind die modernen Literaten gegenüber der religiösen Sprache und ihren Inhalten teils misstrauisch und beschränken sich lieber auf die Versprachlichung der Welt, wie Peter Handke sagt. Kreuzzüge, Weltkriege, Konzentrationslager, Atombomben und Naturkatastrophen, wie wir sie erleben. All dies bringt zahlreiche moderne Autoren zu der Auffassung, Gott habe die Welt schlecht gemacht, wir brauchen sie nicht zu preisen. So lesen wir bei Hermann Hesse in Narziss und Goldmund. Einer solchen kritischen Anfrage an den Glauben kann sich der Theologe nicht entziehen, denn der lebendige Gott, den er zu verkünden hat, ist keine kalkulierbare, verrechenbare Größe. So darf gefragt werden, ob wir in der Verkündigung und Theologie nicht zu rasch die harte Provokation menschlichen Leidens und Scheiterns systematisiert und theoretisch beantworten wollen. Schwand bemerkt im Kontext der Celanschen Lyrik, man muss der Theologie das anmerken, die Nacht, in der sie steckt, und die Nacht, in die hinein sie weist und geht. Man muss es theologischem Sprechen anmerken, dass es dieses Du nicht hat, dass es nicht hat, wovon es spricht und woraufhin es die Menschen in Bewegung glaubt. Die Sprache, der man ihr Bedrohtsein anspürt, der man anspürt, dass sie nicht schon angekommen ist, sie ist eine karge Sprache. So schwand in seinem Beitrag nur Lallen und Lallenkriterien theologischen und gläubigen Sprechens. Was ist es aber, was die Literaten so skeptisch macht gegenüber einer kirchlichen Sprache, die zu glatt daherkommt? Wir könnten antworten mit den Worten, wonach sie sich richten und worüber sie richten, das ist die Teilnahmslosigkeit kirchlichen Redens. Man verkündet, aber nimmt nicht am Verkündigten teil. Viele Schriftsteller sind nicht zu verstehen, ohne die Krisenerfahrung, die sie in ihrem eigenen Leben durchmachen mussten. Für Heinrich Heine bringt die Französische Revolution eine neue Freiheit von allem Dogmatismus und Despotismus, vor allem aber eine konkrete Freiheit in der Ausübung der Menschenrechte, auch für die Juden. Und das ist es ja, was Hanke bei seiner Mutter letztlich bemerkt und kritisiert. Sie glaubte, aber sie wurde nicht frei. Und Franz Kafka musste neue Wege gehen, als er sich für immer von der Glaubenswelt der jüdischen Orthodoxie verabschiedet. Rainer Maria Rilke lässt den frommen Gott der Kindheit hinter sich, da er erkennt, dass dieser für immer tot ist. Reinhold Schneider führt die politische und gesellschaftliche Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in solche Abgründe, dass er im Alter, nämlich im Winter in Wien, erneut die früheren notvollen Glaubenszweifel durchleiden muss. Und Paul Celan empfindet den Holocaust und die Massenvernichtung der Juden als die geistige, gesellschaftliche und kulturelle Zäsur schlechthin. Hilde Domin ist neben Rosa Ausländer die einzige jüdische Lyrikerin in Deutschland, die Krieg und Verfolgung überlebt. Da sie sich den nationalsozialistischen Henkern rechtzeitig entzieht. Sie erhält ihre Lebenskraft wieder aus dem dichterischen Wort, das sie aber erst spät entdeckt, nämlich als 39-Jährige. Am 27. Juli 1912, als Tochter eines jüdischen Rechtsanwalts in Köln geboren, bedeutet ihr die Tatsache, dass sie eine Jüdin ist, nicht nur ein äußeres Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten Glaubens- und Volksgemeinschaft, sondern sie zieht sich in eine Schicksalsgemeinschaft von Extremerfahrungen gestellt, die ihr sonst fremd geblieben wären. Darum schreibt sie im offenen Brief an Nelly Sachs: Du Glückliche, du glaubst. Du hast es für uns alle definiert. An uns übt Gott Zerbrechen. Im Gedicht Herbst bringt dann Hilde Domin die entscheidende Anfangserfahrung auf ihrem Weg als Schriftstellerin ins Wort, indem sie es aber ein wenig verdeckt zum Ausdruck bringt. Sie schreibt: Eine alte Frau, die vor uns stand, war unser Windschutz, unser Julilaub, unsere Mutter, deren Tod uns entblößt. Dieser Tod der Mutter wird nun für Hilde Domin zur wichtigsten Erfahrung ihres Lebens. Sie datiert von diesem Jahr an ihre Geburt als Dichterin. An eine Grenze gekommen hat sie plötzlich die Sprache. Was ihr bisheriges Leben ausmachte, erscheint ihr nun als Vorbereitung für ihr zweites Leben. Von nun an sind für sie Leben und Schreiben unverbrüchlich eins. Solange sie schreibt, lebt sie. Ihren Eintritt in das neue Leben versteht Hilde Domin als Heimkehr in das Wort. Äußeres Zeichen dessen ist die Änderung ihres Namens. Sie nennt sich nämlich fortan Domin, gemäß dem Kürzel der amtlichen Bezeichnung ihres damaligen Exils Santo Domingo. Nicht anders bei vielen anderen Literaten. Im Lebensschicksal vieler Literaten der Gegenwart zeigt sich eine ganze Landkarte mit den Wirrnissen unserer und ihrer Zeit. Aber gegenüber dem Theologen scheint es dem Literaten in vielen leichter zu fallen, für die zahlreichen Rätsel menschlichen Lebens offen zu sein und am Leben der Mitmenschen mit all seinen Widersprüchlichkeiten teilzunehmen. Nichts ist der modernen Literatur ferner und fremder als eine Kultur der Teilnahmslosigkeit, wie es Martin Walser einmal formuliert hat. Doch die Literaten geben auf die Not ihres Lebens und ihrer Zeit keine fixen Antworten und fertigen Moralvorstellungen, sondern sie ermutigen den Leser, die Antworten für sein Leben selber zu suchen. Vieles in den literarischen Werken bleibt offen, gebrochen, dunkel, bedroht, weil den Literaten daran gelegen ist, die Wirklichkeit gerade mit ihren notvollen Erfahrungen aufzuzeigen und dadurch den Leser zum Nachdenken, zur Stellungnahme aufzufordern. Hier leistet die moderne Literatur bei der Suche nach einer zeitgemäßen theologischen Anthropologie einen wichtigen und entscheidenden Dienst. Immer wieder wird in der gegenwärtigen Literatur mit aller Schärfe auf die Schrecknisse und grausamen Erfahrungen des menschlichen Daseins, zum Beispiel nach Auschwitz, hingewiesen. Und die oberflächliche Selbstverständlichkeit der überkommenen Sprach- und Denkmuster aufgedeckt. Dabei werden teils in verfremdeter Gestalt neue Fragen gestellt und bisher ungewohnte Denk- und Lebenswege eröffnet. Wer glaubt, weiß um die Abgrenzung, die mit dem christlichen Glauben gegeben ist. Aber eine erste und grundlegende Abgrenzung ergibt sich dann mit dem Christusbekenntnis selbst. Denn wir fragen und leben nicht ins Offene hinein, sondern wir wissen, dass Christus selbst die Wahrheit ist und sie als solche uns verkündet hat. Aber die Aussage von dem Konzil Chalcedon, dass Christus wahrer Mensch und wahrer Gott ist, beantwortet noch nicht die Frage, wie gerade das Vere Deus, das wahrer Gott, literarisierbar ist. Wie kann man es in eine literarische Sprache bringen, dass hier ein wahrer Mensch sogar wahrhaft göttlich redet? Christus ist mehr als ein Modell menschlichen Daseins. Aufgrund seiner Gottessohnschaft bleibt er die unüberbietbare Norm authentischen Menschseins und erfüllter Menschwerdung. Und in dieser Hinsicht ist er nicht kritisierbar und überholbar. So stellen die modernen Literaten Christus gerne dar als Störfaktor, als Unruhestifter, und zwar teils in sehr provokanten Zeugnissen. Kontrasterfahrungen zum christlichen Glauben finden sich dann auch bei Marie-Louise Kaschnitz und Ingeborg Drewitz in Fülle belegt. Kaschnitz schreibt in ihrem Gedicht am Feiertag: Als die Osterglocken läuteten, hatten auf der Straße schon ein paar Autofahrer ihren Geist aufgegeben. Das große Schlachten, wie wenn am Feiertag, hatte begonnen. Und Ingeborg Drewitz lässt von der christlichen Botschaft von Ostern nur noch die Erfahrung stehen: 4 Tage frei. Was reden Sie von Karfreitag und Kreuzigung und dass einer auferstanden ist? Auf den Autobahnen staut der Verkehr. Immerwährende Kreuzigung betitelt Kurt Marti seine folgenden Verse: Dogmen machen ihn dingfest, Herrschaft legt ihn aufs Kreuz, Begriffe nageln ihn fest, Kirchen hissen ihn hoch. Was all diese Zeugnisse sagen, ist der Glaubensinhalt. Er kann sich schnell verflüchtigen. Und für viele Zeitgenossen bleibt nur noch der Alltag mit seiner oft banalen Alltäglichkeit, ohne jede gläubige Deutung und ohne Ausblick auf Transzendenz. Auch wenn wir als Glaubende auf dieser Erfahrungsebene nicht stehen bleiben können, wenn wir sie nicht überspringen können, dies muss vor allem in der Wahl der Sprache, denen wir uns bedienen, einen entsprechenden Ausdruck finden. So möchte ich mit Ihnen nun darüber nachdenken, wie ist denn eine authentische Sprache des Glaubens? Wie hat Verkündigung zu sein? Wer glaubt, für den bleibt die Beschäftigung mit moderner Literatur meist nur eine Teilzeitbeschäftigung, etwas für die Freizeit. Doch die Schriftsteller der Gegenwart könnten uns dazu verhelfen, unsere Gedanken und Ausführungen zu erden und erneut mit Leben zu füllen. Die Auseinandersetzung mit den Zeugnissen der modernen Literatur, soweit sie gerade auch Erfahrungen der Zeitgenossen zur Sprache bringen, trägt dazu bei, dass unsere Sprache im Glauben und unsere Redeweise an Lebendigkeit gewinnen könnte. Die Beschäftigung mit literarischen Zeugnissen könnte zu einer grundsätzlichen Besinnung auf die Sprache und Ausdrucksweise werden, mit der die Inhalte des Glaubens verkündet werden. Beim Theologen verhält es sich dann ähnlich wie beim Philosophen. Bei beiden verbindet sich das Ringen um den angemessenen sprachlichen Ausdruck aufs Engste mit der Suche nach einer dem Inhalt angemessenen Denkform. Die Sprache Ranas ist eine ganz andere als die seiner Schüler Vorgrimmler, Johann Baptist Metz und Hans Urs von Balthasar unterscheidet sich für eine andere Sprachgestalt als sein Lehrer Erich Pschyvara. Für sie alle bedeutet die jeweilige sprachliche Ausdrucksweise keine Zutat zu ihrem theologischen Denken, sondern sie wird bewusst gewählt, um den eigenen theologischen Ansatz in die wesentliche Form und in inhaltliche Aussage zu bringen. Dementsprechend bleibt die Suche nach einer überzeugenden Verhäutigung von Glaube, Theologie und Verkündigung eng verbunden mit der Suche nach einer ihr adäquaten Sprache und Ausdrucksgestalt. Und so erfahre ich es ja auch bei vielen Gottesdiensten. Es reicht, wenn man die ersten Worte hört, wenn dann der Pfarrer sagt, ich begrüße Sie zu diesem Gottesdienst, oder als Resultat der Messe, dass er sich beim Chor bedankt und bei den Ministranten und beim Küster und bei der Lektorin und so weiter. Als ob das der Hauptinhalt der Messe wäre, oder als ob das nun das wäre, was schließlich als Anfangs- oder Schlusswort zu gelten hat. Es gibt zwischen dem Theologen und dem Literaten nicht nur eine Gemeinsamkeit im Ringen um die Sprache, sondern auch zuweilen eine innere Verwandtschaft im Anliegen. Dies kann sich gerade auch für uns Gläubige sehr fruchtbar auswirken. Romano Guardini wendet sich bewusst Rilke und Hölderlin zu und Johann Baptist Metz den Dichtern Paul Celan und Nelly Sachs. Hans Urs von Balthasar bedenkt bis zum Tag vor seinem Tod immer wieder die Wege und Zeugnisse Reinhold Schneiders. Dies alles ist für sie keine Beiläufigkeit, denn die Verkündigung des christlichen Glaubens und das Grundanliegen des jeweiligen Theologen lässt sich nicht nur mit der binnentheologischen Fachsprache ausdrücken. Vielmehr bedarf der Inhalt, wie deutlich wurde, auch der Bestätigung und des Echos in der Lebenswelt des Hörers und des Lesers. Nicht anders verhält es sich beim Hörer des Wortes. Er kann schließlich des Glaubens verlustig werden, wenn dieser ihm nicht in der ihm gemäßen und zugänglichen Form verkündet wird. So kann die christliche Botschaft schnell als hohl und nichtssagend empfunden werden, sobald sie sich in nichtssagenden Plattitüden ergeht. Wirkt die christliche Verkündigung nicht innovativ, also erneuernd, darf sich der Hörer mit Recht fragen, ob der Glaube überhaupt eine erneuernde und aufrüttelnde Botschaft für hier und jetzt besitzt. Ein solches Verständnis der Verkündigung und ihrer Ausübung beugt jeder verflachten und anbiedernden Redenweise vor. Gerade die Sprache der Heiligen Schrift und des Glaubens hat nichts gemeinsam mit dem, was sich heute als Unendlichkeitsstimmung gebärdet oder was sich nur in die Worte fassen lässt, Gott liebt dich, wie du bist. Diese Worte und solche Worte lassen letztlich den Menschen in einem namenlosen All verschwinden, aber bringen ihn nicht vor das Antlitz des Menschensohnes, dessen Augen wie Feuerflammen sind, wie das Buch der Offenbarung im ersten Kapitel beschreibt. Ein stark psychologisch verfasster Pietismus des Lieblichen räumt alle Komplexitäten beiseite und hebt alle sprachlichen Unebenheiten weit weg von der Sprache eines Evangelisten wie des Lukas oder der des Jesaja. Gottes Wort, scharf wie ein Schwert, darf sich nicht verlieren im weichen Ton der Belanglosigkeit und des Palavers von Rhetoren oder Predigern. Der Psychologe Gürres schreibt hierzu: Es gibt kein Christentum ohne Prägnanztendenz. Es gibt keine Lehre Jesu ohne Knochen, ohne dogmatisches Prinzip. Jesus wollte keine inhaltlose Ergriffenheit bewirken. Deshalb können der Verkündiger und der Theologe gerade bei den Literaten der Gegenwart lernen, wie die Herausforderung und das ganz andere der christlichen Botschaft in eine überzeugende Sprache für den Menschen von heute zu bringen ist. Und vielleicht tut das gerade heute mehr denn je Not, dass wir nämlich wieder eine neue, zupackende, überzeugende Sprache gewinnen, die Menschen anspricht, ja herauslockt, ja sich selber zum Nachdenken bringt. Gewiss, die Sprache des Predigers ist die Alltagssprache, nicht die Lyrik. Das entbindet ihn aber nicht von der bewussten Arbeit an der Sprache, die er zu prägen und zu gestalten hat, bis zur Grenze des Sagbaren. Wenn ein Prediger oder Verkündiger nicht auch mal ins Stottern und in die Sprachnot gerät, hat er sich vermutlich der Herausforderung des Evangeliums nicht gestellt, beziehungsweise sie in banale Belanglosigkeit herabgemindert. Die Sprachnot ergibt sich in der Kirche nicht dadurch, dass Christen über ihren Glauben miteinander sprechen, sondern wie sie miteinander sprechen. Dass sie miteinander sprechen, ist gut, aber wie sie miteinander sprechen, das ist mehr ein Austauschen oder ein Anbiedern, aber nicht ein ernstes Ringen. Die modernen Literaten beanspruchen für sich nicht, dass sie all das, was sie von der Wirklichkeit erfahren, restlos ins Wort bringen können oder dass sie überhaupt alles ins Wort bringen können. Vielmehr geht es ihnen zunächst und vor allem um den wahren und verantwortbaren Umgang mit den Erfahrungen des Lebens. Und es geht ihnen um das Anliegen, diese Erfahrungen ins Wort zu holen. Ein Zeichen für die Glaubwürdigkeit und Authentizität der Literaten ist die Art und Weise der Behutsamkeit, mit der sie mit ihren Erfahrungen und ihrer konkreten Verbalisierung umgehen. Über diese Behutsamkeit haben Paul Celan und Nelly Sachs, aber auch Hilde Domain immer wieder nachgedacht. Sie bezeichnet die Lyrik als das Nichtwort, ausgespannt zwischen Wort und Wort. Das Nichtwort ist selber ein Wort und an die Sprache gebunden, aber es transzendiert die Wörter und ist mit ihnen nicht identisch. Auch das Gedicht erweist sich als ein solches Nichtwort. Es will gesprochen werden, aber übersteigt zugleich das Ausgesprochene und seine Ausdrucksweise und bringt das Nichtgesagte, das Unaussprechliche, das Ausdruckslose zur Sprache. Und ist nicht auch hier so manches Lied im Gotteslob zu hinterfragen, ob nicht die schöne Melodie das Wort mindert, ja, dass das Wort schließlich belanglos geworden ist gegenüber der Melodie, oder dass das melodische Muster so rhythmisch ist, dass der Inhalt des Wortes dahinter zurückfällt. Ein Gedicht kann nicht schön sein, wie auch eine Liturgie nicht schön sein will, geht es doch um den Kreuzestod Jesu selbst. Ein Gedicht und eine Liturgie, aber auch ein Gebet wollen immer mehr sein. Letztlich sind sie alle eine Herausforderung. Ein Gedicht und auch eine Liturgie gefällt sich nicht selber. Und auch ein Prediger kann nicht sich selber gefallen. Wie auch ein Gedicht nicht darin seinen Sinn hat, dass es dem Leser gefällt. Wenn nur ein Gottesdienst dem Leser gefällt, war er vermutlich zu wenig. Ja, er war zu dünnflüssig. Vielmehr behält jeder Wortgottesdienst und jede liturgische Feier eine Herausforderung, dass man sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt und nicht nur schön die Hände faltet. So weiß der Dichter, dass es jenseits seines Wortes etwas gibt, das ihm ständig ins Wort fällt und alles Worte und Worthafte übersteigt. Und vielleicht ist es auch genauso bei dem Prediger, dass er doch etwas zu verkünden hat, was jenseits des Wortes liegt und das ihm doch aufgetragen ist. Ja, dass er etwas zu verkünden hat, was ihm selbst ins Wort fällt und all das übersteigt, was er je ins Wort fassen muss. Und so müsste sich auch der Theologe in aller Behutsamkeit dem Wort nähern, das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert und lebendiger als alles vom Menschen Erdachte und Ersehnte. Von diesem Wort sollten nicht nur einige Dichter gesagt haben, wir sind von seiner Art. Verehrte Hörerinnen und Hörer, mit diesen wenigen Bemerkungen zur modernen Literatur und der Beschäftigung mit der modernen Literatur wollte ich Sie einfach anregen, wieder neu auch dieses Werk der Literaten aufzugreifen, in ihnen zu lesen, sich darin zu vertiefen, vor allen Dingen aber auch die Herausforderung anzunehmen, dass man selber mit dem gläubigen Wort vorsichtiger umgeht, dass man es als einen großen Schatz bewahrt und es immer wieder neu vertieft. Gegenüber der Kälte eines völlig durchnummerierten, verwalteten Daseins macht das Dichten gerade unser Leben doch tiefer. Ja, es bringt uns zu der Eigentlichkeit unseres Lebens zurück. Und so könnte es gerade eine Beschäftigung mit der Literatur sein, die uns herausfordert, noch einmal neu nach den eigentlichen Fragen unseres Lebens zu suchen und eine Antwort zu finden. Dies habe ich genannt als die Spuren erlese erlösten Lebens. Aber vielleicht haben Sie selber aus Ihrem Alltag und aus Ihrem eigenen Leben eine solche Spurenlese erlösten Lebens zu entdecken oder auch ins Wort zu fassen oder eben ins Gebet zu bringen. So wünsche ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass dieses Wort Ihnen wieder neu anvertraut ist, dass Sie Freude darin finden, aber dass Sie es auch jeden Tag neu vertiefen können. Ich wünsche Ihnen noch weiterhin einen guten Tag und reichen Segen.
Sie hörten die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Literarische Spuren lese erlösten Lebens. Das war unser Thema heute. Wir hörten hierzu Herrn Pater Professor Dr. Michael Schneider. Er ist Spiritualam Priesterseminar in Eichstätt.